Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und interviewe die Anwenderinnen und Anwender der Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Martin Rapp. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich freue mich.
Sehr schön. Martin, magst du dich mal für alle Leute, die dich noch nicht kennen, vorstellen? Was machst du, wer bist du und welche Rolle benutzt du Liberating Structures?
Ja, genau. Martin Rapp ist mein Name. Ich bin seit Anfang 2025 als selbstständiger Organisationsberater unterwegs. Ich war vorher lange in Organisationen tätig, in verschiedenen Rollen, als Product Owner, Agile Coach, Teamleiter. Und in diesen ganzen Rollen habe ich irgendwann angefangen, Liberating Structures zu verwenden, um ja, Meetingkultur zu verbessern, zu verändern und immer da einzugreifen, wo es hakt und wenn es auch mal schwierig wurde.
Das heißt, du bist wie in die Praxis reingekommen? Was waren so deine ersten Schritte mit den Liberating Structures?
Ich habe es erstmal als Anwender kennengelernt. Ich hatte bis 2018 gar keinen Begriff davon. Und im Rahmen von so einer Weihnachtsveranstaltung bei einem Unternehmen, wo ich tätig war, da hatten wir so einen Liberating Structures Workshop gebucht, um einerseits ein bisschen dieses Konzept zu verstehen und beigebracht zu bekommen, um das vielleicht dann in der eigenen Unternehmenspraxis auch anzuwenden, aber auch um konkret an Problemen zu arbeiten, die die Organisation damals hatte. Und das hat eine ganz liebe Kollegin in Berlin organisiert und ich fand das sehr, sehr inspirierend und für mich wie so ein Aha-Erlebnis, was dadurch alles möglich wurde. Damals war es so besonders Conversation Café, was mir sehr gut gefallen hat als Teilnehmer. Genau, und ich bin dann später, also es hat dann so ein, zwei Jahre geruht ungefähr. Ich hatte es aber immer noch im Hinterkopf und als ich dann das Unternehmen gewechselt hatte und bei einem neuen Unternehmen war und gemerkt habe, hier in den Meetings geht es nicht so richtig vorwärts, wir treffen keine guten Entscheidungen oder Entscheidungen werden verschleppt und es wird sich daran so auch aufgerieben. Da kam mir dann der Gedanke wieder, Mensch, da gab es auch nochmal die Liberating Structures. Dann habe ich angefangen und erstmal alles selbst organisiert, so wie es halt aus den Beschreibungen auf der Homepage von Liberating Structures, von Holisticon beschrieben ist. Habe ich so eins zu eins angewandt und bei vielen Sachen ist mir aufgefallen, das funktioniert nicht so gut. Da könnte noch mehr dahinter stecken. Das habe ich ganz anders erlebt, auch als Teilnehmer, was es mit mir gemacht hat. Und ich konnte nicht so richtig diesen Effekt erzielen. Und habe mich dann sehr intensiv mit der Community auseinandergesetzt, habe mich auch ausbilden lassen zum Liberating Structures Facilitator und bin dann sozusagen parallel mit der Praxis immer weitergekommen und habe zum Glück bei der Organisation, wo ich dann tätig war, auch größere Organisationsentwicklungsprojekte, wo ich dann mit einem Team von Kolleginnen das begleiten durfte, zusammen als Team. Und da haben wir dann sehr, sehr stark auf Liberating Structures gesetzt und damit einen sehr interessanten Prozess gestaltet und ein für viele Seiten oder für alle Seiten sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Okay. Du hast dich zum Liberating Structures Facilitator ausbilden lassen, habe ich gehört?
Genau. Über das war zu Corona-Zeiten, also die Online-Workshops von Holisticon. Habe ich da alle.
Ah, okay.
Meinetwegen gibt es, glaube ich, 8 Stück.
Alles klar, okay.
Die sind alle gemacht, ja.
Alles klar. Ja, also über die Online-Workshops.
Genau.
Und dann hast du auch selber natürlich in dem Unternehmen, wo du warst, angefangen, dein Wissen zu benutzen und die Praxis und hast Erfahrungen gemacht, wie Liberating Structures in der Praxis funktionieren. Und heute reden wir über Wicked Questions, richtig?
Ganz genau, ja, haben wir uns vorgenommen.
Magst du einmal ganz kurz beschreiben, was Wicked Questions ist, wie die Structure funktioniert und wie die Einladung dort lautet?
Ja, Wicked Questions, ich fange vielleicht mal so an, war für mich lange auch so ein Angstgegner fast. Ja. Ich habe mich sehr schwer damit getan. Es war eine der ersten Structures, die ich auch selbst angewandt habe im Rahmen von einer Retrospektive, wo ich das mal sehr interessant fand, gegenüberzustellen, was sind eigentlich die Wege, die wir jetzt hier lang gehen können und was spricht für den einen, was spricht für den anderen und was spricht für so ein Sowohl-als-auch-Denken. Und so habe ich die dann auch immer angewandt unter dem Gesichtspunkt, Das geht jetzt auch schon ein bisschen in Richtung der Einladung, herauszufinden mit einer Gruppe von Leuten, mit einer kleineren Gruppe, was sind eigentlich die in einer Entscheidungssituation interessanten Pole oder handlungsleitenden Pole, die Entscheidungsoptionen, immer zusammengedampft auf zwei, die sich aber gegenseitig in einer gewissen Weise widersprechen, wo aber zwischen diesen beiden sich anscheinend widersprechenden Polen ein Raum auftut, in dem man halt verschiedene Dinge tun kann. Zum Beispiel sich für eine von beiden Varianten entscheiden und die andere dann verabschieden. Oder noch eine dritte Variante oder eine vierte Variante zu entdecken, die einfach noch vielversprechender erscheint. Genau, und ich habe die Teilnehmenden dann immer eingeladen, auf die aktuelle Herausforderung zu schauen. Zu dem Zeitpunkt, es ging um ein größeres Projekt, was sich so mit so Compliance-Themen auseinandergesetzt hat. Das Unternehmen hatte Regulierungsdruck und das war so eine Steuerungseinheit für die operativ tätigen Einheiten, die irgendwas in ihren Regeln ändern mussten oder irgendwelchen externen aufoktroyierten Regeln besser zu entsprechen. Genau, und das hat leider nicht so gut funktioniert. Es war, hat sich sehr stark so ein Muster entwickelt, dass man sich mal versucht hat, gegenseitig zu überzeugen oder für sich eine klar bessere Position zu bekommen und dann sich darauf zu versteifen, es muss doch eine Lösung geben, die perfekt ist, die alle Fragen beantwortet. Und so sind die dann nicht so richtig ins Diskutieren gekommen, sondern haben eher sich damit beschäftigt, wie können wir denn jetzt noch besser ausrechnen, welche Entscheidung die richtige ist in diesem Fall. Also
Okay.
meine anfängliche Erfahrung mit Wicked Questions war auf jeden Fall eine des Scheiterns und dadurch hat sich für mich dann eben auch dieser Gedanke manifestiert, es könnte so eine kleine Hassliebe werden.
Wenn ich richtig verstanden habe, waren es ja auch zwei in der Organisation, zwei Gruppen oder Abteilungen, die halt gar nicht eng zusammenarbeiten, sondern die eine Abteilung hat die Vorschriften für die andere Abteilung gemacht.
Richtig, und da das aber nicht in der Hierarchie war, dass die eine Abteilung wirklich der anderen irgendwie übergeordnet war und dann Entscheidungen treffen konnte, war das immer auf der gleichen Ebene. Das war so ein Projektteam, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Also nochmal quer zu der Organisation, die das Unternehmen halt aufgestellt war. Und die hatten eigentlich gar keine Machtmittel, um irgendwas durchzusetzen. Und wahrscheinlich war das eben auch genau das Feld dafür, um sich dann immer wieder an dieser Überzeugungstaktik abzuarbeiten, sagen, wir müssen doch das noch besser darstellen, warum unsere Sichtweise jetzt die bessere ist.
Ja, aber sieht man natürlich, dass Organisationsentwicklung und der Blick auf die Organisation auch wichtig ist, wenn man Structures anwendet, weil sie halt teilweise dann ad absurdum geführt werden durch die real existierenden Hierarchien oder Nicht-Hierarchien oder, ne, also durch die real existierenden Strukturen der Organisation. Während eine Gruppe, die halt sagt, okay, wir wollen jetzt gemeinschaftlich diese Wicked Question, wie kann das sein, dass wir und gleichzeitig sind, bearbeiten, ja, kommt da dann halt nochmal diese Ebene rein, alles klar, aber eure Abteilung macht uns ja Vorschriften, die wir umsetzen müssen, die für uns super schwierig sind und die wir gar nicht wollen. Und deswegen versuchen natürlich die einen, die anderen zu überzeugen, dass das anders zu machen, ja, und weil das vielleicht das gemeinsame Ziel oder auch der gemeinsame Ja, der gemeinsame Purpose fehlt, an diese Frage ranzugehen.
Genau, einerseits das, wenn es wirklich eine Vereinbarkeit gibt und andererseits aber auch durch das Wicked Questions oder durch die Wicked Questions aufdecken, dass es dort eine Paradoxie gibt, dass diese beiden Abteilungen aufgrund einer sehr sinnvollen Logik auch unterschiedlich funktionieren, das dann aufzudecken durch Wicked Questions und zu sagen, alles klar, wir können uns hier gar nicht einigen, wir werden immer wieder diesen Konflikt haben, der lässt sich nicht prinzipiell lösen. Wir müssen also mit dem irgendwie arbeiten und vielleicht schauen, dass wir mal so und mal so entscheiden oder dass wir das komplett trennen, weil wir hier nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen können. Ist es vielleicht ganz gut, dass die eine Stelle der Organisation so funktioniert, sehr hierarchisch vielleicht, sehr stark anweisungsgetrieben und ein anderer Teil der Organisation dann wieder sehr kreativ arbeitet, sehr auf Augenhöhe und in so einem kollaborativen Prozess.
Und nun, nach dem ersten Scheitern hast du nicht aufgegeben, sondern du hast gesagt, alles klar, Endgegner akzeptiert, Du hast respawned und hast das Level nochmal neu angefangen. Erzähl mal, was du mitgenommen hast, wie du dann rangegangen bist, Wicked Questions besser zu verstehen, besser umzusetzen.
Ich glaube, das war eine Reise und auch so eine Reise des Vermeidens. Also ich habe nämlich dann ganz viel mit anderen Structures beschäftigt. Ich habe sehr exzessiv Conversation Café benutzt, Spiral Journal, irgendwann Echo Cycle Planning, Tris. Und immer wenn es darum ging, vielleicht so eine inhärente Paradoxie aufzudecken, habe ich versucht, das irgendwie anders zu klären und habe versucht, direkt in den Lösungsmodus zu kommen mit Structures, die halt eher so das gemeinsame Denken eröffnen und mich gar nicht so sehr um den Problemraum gekümmert. Ich habe dann allerdings aus einem ganz anderen Antrieb eine Ausbildung gemacht zum systemischen Organisationsberater und mit diesem systemtheoretischen Hintergrund mich sehr stark mit dem Thema Paradoxien auseinandergesetzt und da eben das, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, für mich rausgearbeitet und dann beschlossen, mich unter diesem Gesichtspunkt nochmal intensiv mit Wicked Questions auseinanderzusetzen, um herauszufinden, woran bin ich da eigentlich immer gescheitert und warum ist es mir nicht gelungen, dort eine Strategie draus zu ziehen oder eine Lösung zu finden. Ja, und dann war das ein sehr befreiendes Gefühl für mich zu erkennen, dass es hier um Paradoxien geht und ich gar keine Lösung finden muss, sondern mit dieser Komplexität irgendwie umgehen lernen muss für mich und Gruppen helfen kann, mit dieser Komplexität umzugehen und mit dieser Paradoxie umzugehen, ohne den Drang zu haben, da muss es jetzt die eine oder andere richtige Strategie geben, auf die wir uns einigen. Weil da kann eben auch ein Erkenntnisprozess drinstecken und ein Anerkennen, ja, das ist hier gerade schwierig, und dieser Aushandlungsprozess gehört aber zu unserem Unternehmen dazu und ist teilweise auch ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen, dass wir uns hier konstruktiv mit diesen Widersprüchen, mit diesen Paradoxien auseinandersetzen.
Okay, ich habe Fragen. Einerseits erzähl mir noch mal ein bisschen was über Paradoxien dann, was du herausgefunden hast über Paradoxien. Und Wicked Questions ist ja quasi, wir versuchen ja Paradoxons hervorzuheben und sichtbar zu machen, die dann ja in der täglichen Arbeit, im Erleben bei uns halt diese unlösbaren Situationen heraufbeschwören, wo man sagt, das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht gleichzeitig das und gleich andere und das machen. Das funktioniert nicht. Und dadurch, ne, das soll ja Wicked Questions auflösen. Erzähl mal ein bisschen, was du über Paradoxons gelesen hast, gelernt hast, gerne.
Also häufig beschäftigen wir uns nicht mit wirklichen Paradoxien. Also Paradoxie sind eigentlich zwei sich gegenseitig ausschließende Optionen. Dass ich kann nicht gleichzeitig sparen und investieren. Ich kann nicht wirklich gleichzeitig am selben, also gleichzeitig manchmal zeitgleich oder gleichzeitig und am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Kann ich nicht sparen und investieren? Kann ich nicht innovativ sein und meinen Wertschöpfungsprozess, den ich schon aufgebaut habe, ausleben? Also dieses, wie sagt man, disruptiv agieren und gleichzeitig die Organisation so weiterfahren, wie ich möchte. Und manchmal sprechen wir so über so Scheinparadoxien, so Liberating Structures zum Beispiel. Also ich kann schon in gewisser Weise gleichzeitig befreiend sein und ein bisschen Struktur mit reinbringen, aber eben auch nur ein bisschen. Genau, und in diesen Situationen, wenn wir uns vor so einer Widersprüchlichkeit befinden, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingraben und dann wirklich die Kernparadoxien, die in so einer Organisation liegen, herausarbeiten. Dazu helfen ja Wicked Questions eben auch, dass man die Teilnehmenden dazu anhält, noch mal tiefer zu graben und herauszufinden, wo liegt denn jetzt hier dieses Kernproblem? Und wenn ich auf so eine Kernparadoxie gestoßen bin, wo das eine wirklich das andere ausschließt, wenn ich das eine tue, kann ich das andere nicht gleichzeitig auch tun am gleichen Ort, dann kann ich diese Situation mir erstmal anschauen und sozusagen das Problem bewundern und sagen, aha, es ist hier jetzt gar nicht die Situation, die ich auflösen muss, sondern hier muss ich mich tatsächlich entscheiden. Oder es ist eine Möglichkeit, mich hier zu entscheiden. Und das ist, habe ich als sehr, sehr befreiend empfunden in diesen Situationen, dass es mir nicht gelingen muss, A und B zwingend zu vereinbaren. Es kann manchmal auch ratsam sein, sich für A zu entscheiden, aber bewusst zu haben, ich stand auch vor der Wahl, vielleicht B zu nehmen. Und da die Zukunft aber in jedem Fall ungewiss ist, konnte ich jetzt in der Situation, wo ich entschieden habe, gar nicht sagen, Mensch, A ist die bessere Option. Und da fand ich sehr hilfreich, dass es nicht oder dass diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht gar nicht so hilfreich ist in diesen Situationen, wo wir keine Entscheidung treffen können, die sich errechnen lässt, wo wir sagen können, das ist jetzt klar besser als das andere. Also diese Gut- und Schlecht-Unterscheidung, die kann man, wenn man an so eine Paradoxie gestoßen ist, mit Wicked Questions zum Beispiel, hinter sich lassen und vielleicht schauen, was ist jetzt in dieser Situation hilfreich und nicht hilfreich? Also was führt mich weiter? Welche Handlungsoption führt dazu, dass ich in Zukunft mehr Handlungsoptionen habe? Oder es gibt eine ganz andere Klarheit, die sich daraus ergibt, dass ich gezwungen bin, aufgrund regulatorischer Anforderungen so oder so zu entscheiden. Dann kann ich mir das, kann ich die anderen Optionen sozusagen gut hinter mir lassen.
Ja. Bist du denn auch schon mal an die Momente gestoßen, wo man dann sagt, okay, das könnte man auflösen, indem wir die Organisation ändern, Organisationsstruktur ändern?
Ja, also man kommt, ist, glaube ich, immer sehr verleitet, das zu tun und das vielleicht auch in Frage zu stellen. Daraus erklärt sich für mich auch so ein Widerstand, den ich dann öfter in Wicked Questions oder auch anderen Workshops erlebt habe, wo dann gesagt wird, naja, aber die Organisation rings um mich herum, da kann ich ja gar nichts tun. Und das ist in Teilen auch richtig, weil die Organisation oder die Struktur einen in gewisser Weise zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und eine andere Organisationseinheit so zwingt, anders zu handeln und sich daraus eben auch wieder Konflikte ergeben können. Und man kann das tun, man kann darüber bestimmte Strukturen in Frage stellen und diese Strukturen, die sich da ergeben haben, da ist es wichtig zu erwähnen, dass die irgendwann auch mal so entstanden sind, um ein Problem zu lösen. Und dann sollte man sich die Frage stellen, ist das Problem, was diese Struktur, die sich ergeben hat, gelöst hat, immer noch so relevant für die Organisation? Oder hat sich das Problem eigentlich verändert und könnte ich dadurch eine neue Struktur schaffen? Das hilft immer ganz gut in der Überzeugung, dass Arbeit, die auch zu leisten ist, wenn man Organisationsstrukturen anpassen möchte. Aber auch unter dem Bewusstsein, wenn ich jetzt anders organisiere, vielleicht dieses Problem, was sich gerade zeigt, darüber entschärfen kann oder gänzlich lösen kann, dann ist dadurch nicht die Paradoxie, die diesem zugrunde liegt, gelöst, sondern es ergeben sich dann an anderer Stelle Probleme. Man könnte dann auch sagen, Lösungsprobleme. Ja, dann ein Klassiker, den ich oft erlebt habe, ist so dieses zwischen einer Hierarchie und einer Matrixorganisation. Die Hierarchie hat den Vorteil, dass sehr klar ist, wer dein Vorgesetzter ist, wie die Macht verteilt ist im Unternehmen, also aufgrund hierarchischer Positionen, wie Kommunikationswege sind und ist dadurch manchmal sehr, sehr schnell, um Entscheidungen durchzusetzen, die irgendwo mal getroffen wurden und dann operativ ins Handeln zu kommen. Die Matrix ist ein bisschen anders. Die setzt natürlich darauf, dass viel Kommunikation passiert und dass Aushandlungsprozesse stattfinden, weil nicht immer ganz klar ist, wie Entscheidungen durchgesetzt werden oder umgesetzt werden. Und ich hatte oft die Situation, dass man aus der Hierarchie kam und zur Matrix wollte, dann aber gar nicht in Kauf nehmen wollte, dass man dann auf einmal viel kommunizieren muss. Dann quasi fachlich und disziplinarische Vorgesetzte hat, dass die sich untereinander austauschen müssen, weil das Große und Ganze vielleicht auch wieder zusammenpassen muss, sodass dann diese Entwicklungsprozesse, die einfach nur gesagt hatten, wir wollen die Hierarchie ablösen, wir wollen die Silo-Denken ablösen, und ein Matrix-Denken einführen, dann schon daran gescheitert sind, dass man dann gar nicht die sozusagen dieses Lösungsproblem, was die Matrix dann produziert, viel Kommunikation, in Kauf nehmen wollte und sich dem irgendwie nicht aussetzen wollte. Und dann ist man oft dann wieder zurückgegangen in das hierarchische System. Hoffentlich dann unter der Erkenntnis, naja, wir haben hier Silos, aber für uns ist gerade diese Art des Strukturierens oder des Organisierens hilfreich angesichts der Probleme, die unsere Organisation verarbeiten muss.
Okay. Das heißt also, wenn ich Es gibt Paradoxien in Unternehmen auch. Also wir reden ja quasi viel über den Arbeitskontext, erstmal gerade hier. Einige sind echte Paradoxie.
Ja.
Und andere sind hausgemacht, weil halt wir eine Organisationsstruktur gewählt haben, die ein Problem löst, aber andere Probleme aufmacht. Und dadurch halt irgendwie teilweise, man sich fragt, okay, wie soll ich jetzt, ne, Compliance, bis auf den letzten Strich umsetzen und gleichzeitig innovativ und disruptiv arbeiten, habe ich so ein bisschen rausgehört bei dir.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch, dass dieser Prozess, das zu erkennen, auch schon eine gewisse Zeit dauert und das meistens länger als die 30 oder 45 Minuten, die in der Structure vorgeschlagen sind. Oder 25 Minuten, typische Dauer hier. Ist dir das auch so in der Praxis untergekommen? Weil ich habe, wenn wir die Übung mal gemacht haben, wir haben sie denn, ich habe sie meistens nur auf Immersion-Workshops gemacht, kamen dann halt, die 25 Minuten waren schnell vorbei, weil man sich dann überlegt hatte, ist das wirklich ein Paradoxon oder woher kommt das her? Allein dieser Erkenntnisprozess, ne? Wie ist es bei dir gelaufen da? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ich glaube, ich habe es immer sehr, sehr lang auch ausgelegt, teilweise zu lang. Und ich bin jetzt auch erst wieder darüber gestoßen, nachdem ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe, dass dort in den Beschreibungen der Liberating Structures ja ganz klar drinsteht, dass man oft wieder zurückkehren muss. Da steckt für mich so ein bisschen die Antwort darauf drin, dass es hier keine eindeutige Lösung gibt und dass diese Paradoxien durch die Bearbeitung mit Wicked Questions oder auch vielleicht das Ableiten von Handlungsstrategien nicht eine Lösung produziert und dass es immer wieder wertvoll sein kann, auf diese Paradoxien zu schauen, sich zu erinnern und vielleicht dann nochmal was Neues drin zu entdecken und einen neuen Erkenntnisprozess anzustoßen. Oder sich eben zu vergewissern, nein, es ist immer noch das Kern. Paradoxon an dieser Organisationseinheit. Wir haben damals A für gut befunden, die Problemlage hat sich seitdem nicht großartig verändert, also sind wir uns weiterhin sicher, dass A, die Möglichkeit A zu organisieren, für uns die hilfreichere ist in dieser Situation. Oder es haben sich halt in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse ergeben, die Situation hat sich fundamental verändert, sodass wir jetzt glauben, mehr zu B tendieren zu müssen, oder es hat sich zwischenzeitlich eine Option C ergeben, nach der wir folgen. Aber wir können immer wieder zurückkehren und sagen, in dem Moment haben wir entschieden, uns so zu verhalten und nicht anders. Und das beugt so ein bisschen diesem vor, das steht auch in der Beschreibung sehr klar drin, als Ziel von dieser Liberating Structures, so dieses Mäandern von hin und her. Also in meinem Beispiel, ach, wir machen jetzt hier Hierarchie, nee, wir machen doch Matrix. Und wir beschweren uns dann immer über die Lösungsprobleme, die das eine oder das andere ergibt, um das sozusagen aufzulösen. Da habe ich das dann als sehr hilfreich erlebt.
Also eine Structure, die man regelmäßig wiederholen muss, die man eigentlich einmal macht und ist alles erledigt, sondern die wirklich quasi zum Dauerbegleiter wird in dem Augenblick, wo das Problem des Paradoxon einfach noch nicht klar verstanden und oder ja gelöst ja nicht, aber wir versuchen ja irgendwie versuchen ja keine Lösung zu finden, wir versuchen ja zu finden, damit zu leben. Ne? Wir
Genau,
versuchen ja
genau.
damit irgendwo, vor allen Dingen vielleicht auch das Verständnis auf der Gegenseite zu schaffen, weil oftmals haben wir ja auch die Herausforderung, dass die eine Gruppe von Leuten halt das nur ihre Sichtweise kennt und dann ganz erstaunt darüber ist, was für Probleme die auf der anderen Seite damit verursachen
Ganz
und
genau.
welches Paradoxon da irgendwie plötzlich entsteht. Und deswegen ja auch, wenn man sich gemeinsam darüber unterhält und gemeinsam sich Wege und Möglichkeiten findet, kreative Spannung zu erschaffen, Entfaltungsprozesse zu machen, glaube ich, helfen wir der Organisation, den Leuten, die darin arbeiten, ja auch schon allein dadurch, dass wir das offenlegen.
Genau, ich fand das also, kann das nur wieder betonen, dass ich das wirklich als Befreiung empfunden habe, als Teilnehmer und auch als Begleiter von dieser Liberating Structures, Personen und Gruppen auf diesen Erkenntnisprozess zu begleiten und dahin zu führen, das anzuerkennen, dass es hier eine Unauflösbarkeit gibt. Wir werden dieses Paradoxon nicht lösen. Wir müssen damit leben. Und dadurch hat sich gerade die Energie und die Kreativität wieder gespeist. vielleicht auch in gewisser Leidenschaft für die eigene Sache zu kämpfen, aber eben auch genau die Grenzen zu verstehen und zu verstehen, was das für die Gegenseite wieder bewirkt und da dann eben diesen Zwischenweg zu finden. Ich finde, in der Beschreibung von Wicked Questions wird oftmals der Begriff oder wird oft so darauf, ich würde gar nicht sagen, dass so beschrieben wird, dass es so sein muss, aber es kann sehr schnell, so ging es zumindest mir, der Gedanke entstehen, es muss irgendwie eine Lösung zwischen A und B geben, etwas Drittes, was genial ist. Und sich davon zu befreien und zu sagen, das muss nicht unbedingt passieren, ja, das kann natürlich passieren, das ist wunderschön. Und warum sollte man das nicht auch zulassen? Aber wenn es nicht passiert, dann haben wir hier wirklich irgendwie einen organisationalen Konflikt, den wir nicht dadurch auflösen werden, dass wir immer weiter suchen. Weil das kann sehr frustrierend sein, wenn man da nichts findet und wenn es irgendwie an der Oberfläche bleibt. Da fand ich es dann immer gut, in diesen Situationen darauf hinzuweisen, wir müssen hier keine Lösung finden und schon gar keine, die für immer trägt,
Ja, genau. Ja,
weil sich die
das ist
Umwelt
ja
halt auch
auch
immer ändert.
etwas, ne? Also für immer tragen ist ja auch so ein Wunsch nach dem Motto, ne, wir wollen einmal die perfekte Organisationsstruktur haben, einmal die
Genau.
perfekte, dann können das ja immer so laufen. Da sind ja auch schon große Firmen dran gescheitert. Hast du schon mal überlegt, weil es fiel mir gerade so ein, du sagtest ja gerade, die Zukunft ist unsicher. Hast du schon mal versucht oder die Idee gehabt, Wicked Questions mit Critical Uncertainties zu kombinieren? Quasi diese beiden Pole dann auf die Achsen der Critical Uncertainties zu legen.
Das könnte sein. Ich versuche gerade, ich habe einen Workshop, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Wicked Questions als Ausgangspunkt dafür benutzt habe. Auf jeden Fall kann ich dir jetzt nicht von einer klaren Erfahrung oder Tendenz oder einer Einschätzung dazu berichten.
Ja, aber es kam mir halt gerade irgendwie so als Idee. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ihr müsst es mal ausprobieren. Wenn da draußen jemand gerade zuhört, das schon mal gemacht hat, meldet euch. Wir
Ja,
möchten über eure
unbedingt.
Praxis berichten dann. Was hast du ansonsten Wicked Questions mit anderen Structures kombiniert, wie es auch vorgeschlagen ist auf der Seite? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie lässt sich das ganz gut kombinieren?
Ich habe es auf jeden Fall klassisch mit Integrated Autonomy verknüpft, um dann ins Handeln zu kommen. Wie können wir sozusagen aus dieser paradoxen Fragestellung auch eine Strategie entwickeln? Und habe jetzt aber auch dadurch, dass ich mich nochmal intensiv damit auseinandergesetzt habe, mir überlegt, es könnte retrospektiv, wenn wir auf ein Paradoxon gestoßen sind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber auch mal mit Tris arbeiten. Wie haben wir es eigentlich geschafft oder wie schaffen wir das immer wieder in diese Situation zu kommen, wo wir uns so reiben mit diesen beiden Polen, mit diesen beiden Sichtweisen? Da denke ich, könnte noch mal ein Erkenntnisprozess liegen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, werde es aber tun bei nächster Gelegenheit. Und da dieser Erkenntnisprozess, wir sind hier auf ein Paradoxon gestoßen und das habe ich auch nochmal in Vorbereitung zu dieser Folge mit dir rausgesucht. Paradoxa bedeutet entgegen der Erwartung. Also es ist auch eine gewisse Enttäuschung, die da drin steckt. Und das ist ja vielleicht auch eine sehr traurige Sache, je nachdem, wie bedeutend das für die Gruppe ist. Wenn wir da jetzt eine kleinere Organisation haben oder wir sind sehr, sehr stark an der Spitze der Organisation orientiert, dass es eben doch helfen könnte, dieses dauernd zu vereinbaren, dieser Druck, wenn der nachlassen soll, ist es ja auch irgendwie ein gewisser Abschiedsschmerz. Und da hatte ich überlegt, ob nicht vielleicht auch Grief Walking eine Idee wäre, um sich davon besser zu distanzieren. Ja, von dieser Idee, dass alles prinzipiell irgendwie lösbar ist, könnte das vielleicht sozusagen diesen Abnabelungsprozess oder Trauerprozess ganz gut begleiten.
Okay, das sind ja viele Sachen, die gar nicht auf der Website so, ne? Auf der Website wird ja gesagt, Improved Prototyping, Ecocycle Planning, 25-Ton Crowdsourcing und
Genau.
als Input. Und wenn du mächtige Wicked Question gefunden hast, mach weiter mit 50% Solutions, one to for all. Ich finde aber auch, Integrated Autonomy hat mich auch sofort, habe ich auch sofort im Ohr gehabt, als du es gesprochen hast. Ich finde auch die Idee interessant, mit dem Grief Walking zu sagen, alles klar, wir müssen uns jetzt mal verabschieden von diesen nicht erfüllten Erwartungen halt, ne? Weil,
Genau.
ja, das ist natürlich immer etwas. Enttäuschung war ja gleich Erwartung minus Realität oder sowas war das, glaube ich, die Formel.
Genau.
Ja, wundervoll. Gibt es Stolperfall, du hast ja gesagt, am Anfang, als das allererste Mal Wicked Questions gemacht hast, bist du dann auf die Nase gefallen, weil es nicht so funktioniert hat, wie du es erwartet hast. Was wäre so dein Tipp nochmal für Leute, die jetzt wirklich Wicked Questions mal ausprobieren wollen und noch keine Erfahrung damit gemacht haben? Was wäre für dich so eine, was sind die Must-Dos, die man in der Vorbereitung machen sollte? Außer diese Folge natürlich.
Ich glaube, es ist hilfreich, sich auch als Facilitator von vornherein klar zu machen, dass man auf Kernparadoxien einer Gruppe von Menschen, eines Teams, einer Organisation stoßen kann und dann eine gute Handlungsstrategie für sich selbst zu haben, die sehr, sehr abhängig davon natürlich ist, mit wem man da zusammenarbeitet, wen man begleitet in diesem Prozess. Ob zum Beispiel Griefwalking da überhaupt akzeptiert werden kann, was ja schon sehr intensiv und persönlich auch ist. Ob das eine Lösung sein kann oder ob die Organisation das überhaupt aushalten kann, mit Wicked Questions zu arbeiten und da nicht sofort den Entscheidungs- und Lösungsprozess anzustoßen, sondern das auch anerkennen kann. Da muss man sich, glaube ich, sehr intensiv darauf vorbereiten. Letztendlich ist ja Wicked Questions, ich würde sagen, keine von den sehr komplizierten Strukturen in der Anwendung. Ich würde noch empfehlen, die Leute nicht zu sehr zu stressen im Workshop, dass man da noch tiefer und tiefer gehen muss. Es gibt, glaube ich, immer für eine bestimmte Gruppe und Teil von Personen einen Sichtradius, den die wahrnehmen können. Und da sollte man sie nicht unbedingt rauszwingen beim ersten Mal. Da steckt dann auch wieder dieses drinne, Wicked Questions häufiger anzuwenden in bestimmten Zyklen oder dann, wenn es sinnvoll ist. Ja, ich sehe vielleicht auch so eine kleine Gefahr da drin, Wicked Questions in einen Einmal-Workshop mit reinzubringen, eine Teamentwicklung oder so. Das macht sehr, sehr viel auf und birgt das Risiko, dass nicht alles geschlossen werden kann. Das kann sehr frustrierend auch sein, wenn das nicht ganz klar vorher mit dem Auftraggeber, Auftraggeberin beschlossen ist, dass man das so tun soll, weil die Organisation dann eben selbst auch weiter damit arbeiten möchte, vielleicht auch schon geschult ist, im Umgang mit Paradoxien oder mit Wicked Questions im Speziellen. Davor würde ich sozusagen warnen. Ansonsten das gerne auszuprobieren und mit dieser Haltung, es gibt Unlösbarkeiten oder Unauflösbarkeiten in der Organisation, in diesen Situationen muss man vielleicht eine Entscheidung treffen. Und es hilft, das visibel zu machen, wie man sich entschieden hat und sich daran zu erinnern, um dieses Meandern und hin und her entscheiden, die Entscheidung dann wieder kassieren, einzudämmen.
Würdest du als Facilitator dann eine Wertung abgeben, ob das ein Paradoxon ist oder nicht, wenn die Leute das aufbringen?
Nee, das würde ich mich als Facilitator generell mit Wertungen zurückhalten, wenn die Organisation, wenn die beteiligten Personen in so einem Workshop das als Paradoxie anerkennen oder so nennen möchten, obwohl ich es vielleicht aus der Theorie her als Widerspruch oder Dilemma bezeichnen würde, das möchte ich mir nicht anmaßen, für sie Paradoxa zu benennen oder nicht zu benennen und dann zu schulen, was denn jetzt da die richtige Lösung ist. Weil das ist ja auch wieder eine sehr, sehr wenig hilfreiche Unterscheidung, was meine Realität ist, ist nicht unbedingt die Realität der Gruppe.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Das ist nämlich auch wichtig. Ansonsten ist so, wenn man da steht, irgendwie auch der Impuls da, warum sollte das denn Paradoxon sein, dass bla, ne? Also das ist gar keins. Hilft der Gruppe halt nicht. Ne?
Genau.
Dementsprechend wichtig ist halt, glaube ich, dass die Leute in der Gruppe verstehen gegenseitig, warum das für jemanden jetzt paradox erscheint oder gerade ist. Dass sie sich gegenseitig das auch ein bisschen erklären. Wichtig, wichtig, genau. Letzte Frage erstmal zu diesem Komplex. Wie haben die Leute, die Teilhabenden, darauf reagiert, auf diese Aufgaben?
Da würde ich natürlich einen Unterschied zwischen meiner Frühphase machen und dem, wie ich jetzt verwende. Also die waren anfangs natürlich total frustriert, so ähnlich wie ich als auch als Teilnehmer und Facilitator frustriert war, dass es da nicht diesen genialen Aha-Moment gab zwischen A und B liegt, die perfekte Lösung. Also das war Frustration, kann man schon so sagen. Und so eine gar nicht ablehnen von der Structure, weil die, glaube ich, nicht so aufdringlich ist. Aber das hat dann sehr stark auch weitere Prozesse und Diskussionen überschattet und blockiert. Und das hat sich dann mit diesem Anerkennen und Staunen über Probleme, die wir nicht lösen können oder Konflikte, die so in der Organisation inhärent sind, aufgelöst in, ja, ich habe es vorhin auch, glaube ich, für mich selbst Aha-Erlebnis genannt. Also, dass die A's und O's im Raum standen und da sich so eine Energie breit gemacht hat. So jetzt, wir haben ja keine Chance, lass sie uns nutzen. Das war, glaube ich, der Spirit, der dann so durch die Gruppen wehte, was auch nicht immer gelingt. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis an Facilitatorinnen, dass das nicht immer passiert. Also da muss man, glaube ich, auch mit einer gewissen Demut rangehen, sonst versteift man sich da selber drin und ist gar nicht mehr handlungsfähig für die Gruppe. Aber es kann passieren und dann diese Momente für sich selbst zu feiern und anzuerkennen, hilft dann auch über 5, 6 Mal, wo es vielleicht nicht klappt, hinweg.
Schön, danke. Zum Abschluss die Frage und sonst noch. Hast du irgendwie Tipps, Tricks, Inspirationen? Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben aus deiner Praxis und über zu LS allgemein?
Ich möchte nochmal mitgeben, weil als wir über eine Fortsetzung von Wicked Questions gerade gesprochen haben durch Reforking, da steckt ja am Anfang auch Spiral Journal drin. Ich habe das eine Zeit lang auch sehr exzessiv verwendet, Spiral Journal. Ich wollte da nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil mich haben dann schon irgendwie Leute in Workshops, die mich schon kannten, immer angesprochen und gesagt, ach Martin, malen wir heute wieder Spiralen. Fand das auch ein bisschen lustig, aber natürlich ist diese Structure so wirkmächtig, die ich die auch finde. Ist auch ein bisschen ja, aufdringlicher als andere. Und generell für Liberating Structures würde ich mitgeben, dass man so seinen eigenen Stil ruhig finden darf, was so gut zusammenpasst für einen. Welches Level an Verspieltheit, welches Level an Structure einem gut tut. Und wie viel liberating man in seinem eigenen Facilitationsstil ist. Genau. Und ansonsten gar keine Scheu, irgendwas auszuprobieren in diesem Scheitern, was ich auch erlebt habe mit Wicked Questions zum Beispiel oder mit anderen Structures, die ich verwendet habe. Da liegt immer dieser Erkenntnisprozess drin. Und da kann man gut mit arbeiten und sollte sich nicht abschrecken lassen, wenn es nicht gleich von Anfang an alles gut funktioniert.
Genau, sehr richtig. Und alles ist besser als eine offene Diskussion mit 25 Leuten.
In den meisten Kontexten würde ich dir da recht geben, ja.
Sehr gut. Ja, Martin, vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke und dass du heute zu Gast warst bei uns.
Danke, Christian. Mich sehr gefreut.
Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Wenn du Lust hast, mit mir über deine Praxiserfahrung zu sprechen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com oder schreib mich auf LinkedIn an. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter, denn nur mit Bewertung lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit wir noch mehr Menschen Liberating Structures näher bringen. Ich bin Christian Weinert und ich freue mich, von euch zu hören.